Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Herzlich willkommen. Ich bin wiederum nicht alleine hier im Studio. Ich begrüße sehr herzlich Judith Geffert. Du warst noch nie hier, um eine Geschichte zu erzählen.
Genau.
Im Namen der ganzen Plus 1 Familie, schön, dass du jetzt endlich da bist.
Dankeschön.
Du hast eine Geschichte mitgebracht über jemanden, mit dem du ja ganz gut befreundet bist.
Genau.
Die Geschichte kommt über Instagram zu uns oder ja über Social Media. Was hast du uns mitgebracht?
Genau, danke dir. Ich habe eine Geschichte von Nell mitgebracht. Nell hat letztes Jahr im Frühjahr eine Serie von Insta-Stories gepostet und die erste Story hatte folgenden Inhalt. Ich muss den Tod einer Person verwalten. Ich habe den Kontakt zu dieser Person aus Selbstfürsorge bereits als Teenager abgebrochen. Ich habe die Person also sehr lange weder gesehen noch gehört. Ich habe anderthalb Wochen nach Bekanntwerden des Todes davon erfahren. Und das fand ich spannend, denn diese Person, das ist Nells Vater. Und zudem hat Nell schon mit 15 den Kontakt abgebrochen. Zu dem Zeitpunkt konnte Nell sich überhaupt nicht vorstellen, überhaupt noch mal mit dem irgendein Wort noch zu sprechen. Aber das war nicht immer so.
Ich war ein absolutes Papakind, immer schon. Also seit ich klein war, habe ich mehr mit meinem Vater unternommen, habe ich mich, glaube ich, auch mehr auf meinen Vater gefreut. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn er nach Hause gekommen ist, haben wir häufig sowas gemacht, dass er seine Arme ausgestreckt hat, ich mich daran festgehalten habe, an seinem Körper so hochgelaufen bin, dann so einen Überschlag gemacht hat und dann hat er gezählt, wie oft ich das kann. Mein Vater war der, mit dem ich Fahrrad gefahren bin, der gesagt hat, du darfst am Berg nicht absteigen, komm, zieh durch.
Nells Geschichte beginnt in den 90er Jahren. Nells Eltern haben schon früh geheiratet und mit Anfang 20 dann Nell bekommen. Und die drei wohnen zusammen in einem Dorf in Süddeutschland. Nells Vater, der bringt Nell gerne Dinge bei. Also zum Beispiel, wie man so Computer zusammenbaut oder wie man Autoreifen wechselt. Und Nell ist auch sehr sportlich, genau wie der Vater früher. Aber der hatte einen schweren Autounfall mit Anfang 20 und ist seitdem halbseitig gelähmt. Also er musste das Laufen zum Beispiel komplett neu lernen. Und trotzdem haben die beiden ganz viel Spaß in ihrer Freizeit gehen, schwimmen, Eislaufen, das ist so was ganz Besonderes für Nell auch immer. Und überhaupt ist der Vater einfach der, mit dem Nell so richtig schöne Freizeiterinnerungen hat. Aber gleichzeitig merkt Nell auch schon früh, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, denn Nells Mutter ist häufig traurig, gestresst und super erschöpft und die Eltern, die streiten sich auch richtig häufig. Und als Nell 11 ist, da eröffnen die beiden Nell, dass sie sich trennen werden und von da an wird alles anders. Nell und Nells Mutter ziehen mit der Hälfte der Möbel in eine kleine Dachgeschosswohnung in die nächste kleine Stadt. Und die beiden haben nicht viel Geld, aber sie machen sich doch trotzdem richtig gemütlich. Und der Vater, der bleibt dann allein in der großen Familienwohnung im Nachbardorf zurück.
Und die war natürlich leergefegt. Da fehlte die Hälfte und mein Vater hat auch überhaupt keine Umstände gemacht, das irgendwie wieder aufzufüllen. Die Wohnung meines Vaters war grau und die Wohnung meiner Mutter war alles in bunten, abtönen Farben gestrichen gefühlt. Das eine wirkte lebhaft und das andere nicht. Und so war die Beziehung dann irgendwie auch.
Ja, da hat man tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, der eine geht weiter und der andere bleibt zurück oder bleibt so stecken.
Ja, total. Und das ist auch wirklich, das spiegelt sich auch in der Freizeit jetzt wieder. Also Nell besucht den Vater jetzt alle zwei Wochen und es ist immer das Gleiche. Also die machen gar nichts Spannendes mehr zusammen, sondern Nell sitzt meistens auf der Couch zu Hause beim Vater. Die wird auch immer staubiger, diese Couch. Und Nell weiß irgendwie gar nicht so genau, was Nell da machen soll. Und dazu kommt auch, dass der Vater sich um die Wohnung überhaupt nicht kümmert. Also die Küche, die versinkt im Chaos. Überall ist es dreckig. Und Nell beginnt da mit 11 Jahren den Müll aufzuräumen, Einkaufslisten zu schreiben, abzuwaschen, damit sich das irgendwie wieder wie so ein Zuhause, was es ja früher mal war, anfühlt. Ja, aber Nells Vater lässt es einfach so passieren und macht auch nicht weiter in der Wohnung. Da gibt es noch eine Sache, die die beiden wirklich so verbindet, die sie regelmäßig unternehmen. Und das ist das gemeinsame Billardspielen.
Er hat mich früh angefangen, dorthin mitzunehmen und mir hat das auch Spaß gemacht. Also Billardspielen ist was, das ist irgendwie logisch, das ist ein bisschen taktisch, das ist ein spannendes Spiel. Aber auf der anderen Seite war es halt eine verrauchte Billardkneipe, in der mein Vater halt auch einfach sehr, sehr viel getrunken hat. Ja, ich durfte dann da immer eine heiße Schokolade trinken, das mochte ich total gerne daran, dass wir da hingegangen sind. Und das war so normal für mich, dass das unsere Unternehmung ist, dass ich das auch gar nicht hinterfragt habe, warum ich da das einzige Kind bin.
Ja, das ist interessant, ne? Dass man die Frage nicht stellt, warum bin ich das einzige Kind in der Raucherkneipe?
Ja, man nimmt das ja einfach so hin, ne? Mhm. Dass der Vater wird ja schon wissen, was er mit dem Kind macht. Und das, daran merkt man auch, dass er super unbeholfen eigentlich ist und gar nicht weiß, wie er mit Nell umgehen soll. Und wie viel die Mutter eigentlich vor der Trennung da ausgeglichen hat, damit er dieser lustige Freizeitvater sein konnte. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn Nells Vater ist Alkoholiker. Und das ist für Nell schon seit frühester Kindheit selbstverständlich, dass der Vater gerne und viel Bier trinkt. Als Nells Eltern noch zusammen sind, da gibt es so eine Regel, der darf dann einen Kasten Bier mitbringen vom Wochenendeinkauf, den er dann über die Woche leer trinken darf. Aber das kontrolliert natürlich jetzt niemand mehr nach dieser Trennung und er beginnt dann auch schon morgens zu trinken zum Beispiel, manchmal auch, wenn Nell dabei ist. Und das verändert ihn dann auch psychisch. Es fällt ihm dann schwer, sich an Dinge zu erinnern und er erzählt Geschichten dann oft mehrmals, sehr repetitiv, er konfabuliert, das heißt, er fängt an, so kleine Lügen zu erzählen, aber merkt selber gar nicht.
Und das habe ich noch nie gehört, das Wort konfabulieren.
Ja, das ist ein Krankheitsbild vom Alkoholiker. Also da merkt man dann, sind jetzt Sachen, die Nell erst viel später verstanden hat. Ja. Aber das war so typisch für den Vater, dass er irgendwas erzählt hat und man so dachte, das kann doch eigentlich nicht stimmen. Ja, manchmal stürzt er auch betrunken und verletzt sich und hat dann halt so Verletzungen. Und dann sind da auch noch so richtig gefährliche Situationen. Zum Beispiel, wenn sie auf dem Weg von der Billardkneipe nach Hause mit dem Auto fahren.
Also ich habe ihm dann halt gesagt, fahr in der Kurve bitte in den Linien. Du darfst es nicht so abschneiden, du darfst so nicht fahren. Und er hat es dann irgendwie so weggewischt. Und ich habe das aber auch niemand anderem erzählt zu der Zeit. Also es war für mich einfach, ich glaube, auch so selbstverständlich. Aber da ist mir das schon klar geworden, dass das auch Auswirkungen auf mich hat.
Also das ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt mal zusammenfassen würde, dieser Niedergang der Wohnung, der Niedergang des Körpers und sozusagen dieser komplette, nur wahrscheinlich ging das dann relativ schnell, dass der so abgebaut hat, so stellt sich das mir gerade dar.
Ja, in wenigen Jahren auf jeden Fall. Also die haben sich getrennt, als er 11 war und dann mit 13 hatte das dann diese Auswirkungen schon. Ja, und da hat sich Nell auch nicht mehr wirklich wohlgefühlt in der Wohnung des Vaters und hat dann auch mit 13 gesagt, so, ich möchte da nicht mehr übernachten. Ich komme jetzt nur noch zum Billardspielen, dann fahre ich wieder nach Hause. Und das hat Nell auch durchgezogen dann. Und in der gleichen Zeit versteht Nell auch schon, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, eine Suchtkrankheit und dass das eben auch die Betroffenen schädigt und auch behandelt werden kann. Und an einem Abend in der Billardkneipe versucht Nell dann eben den Vater auch mal drauf anzusprechen. Die beiden stehen da gerade draußen vor der Tür, der Vater raucht eine Zigarette und da bricht es dann einfach so aus Nell heraus.
Und dann habe ich ihm gesagt, dass das halt nicht geht, also mit dem Alkohol und dass das ein Problem ist und dass er eine Therapie braucht, dass er irgendwie in eine Klinik muss oder was ähnliches, dass man das ja mit seinem Arbeitgeber klären kann, dass man das behandeln muss, dass er sich um diesen Alkoholismus kümmern muss. Also ich habe wirklich geschrien, ich habe geweint, ich habe ihm klar gemacht, dass das nicht geht, aber seine Reaktion war, spielen wir noch eine Runde. Und meine Reaktion darauf war, meine Sachen zu packen und zu gehen, weil das nicht aushaltbar war. Natürlich habe ich gehofft, dass er sich überreden lässt. Natürlich habe ich gehofft, dass er auf mich hört. Natürlich habe ich gehofft, dass er auf mich mehr hört als auf meine Mutter damals, weil ich sein Kind bin. Klar.
Ja, also Nell redet ja kaum mit jemandem drüber. Also Nell redet auch nicht mit Nells Mutter drüber und ja, behält das so ein bisschen bei sich. Aber das wirkt sich total auf die psychische Stimmung von Nell aus. Also Nell hat schon sehr früh depressive Phasen und die Mutter ist da auch so ein bisschen hilflos, weil sie will jetzt auch nicht, dass Nell den Kontakt zum Vater komplett abbricht oder so. Also sie will da nicht reinreden, aber sie merkt ja auch, dass das irgendwie nicht so gut ist für Nell, was da passiert. Ja, also es hat natürlich was mit Nell gemacht, emotional. Und es ändert sich auch nichts dran nach dieser Konfrontation. Also das ist das erste und das letzte Mal, dass Nell den Vater so deutlich konfrontiert, aber das ist das rüttelt den jetzt nicht wach oder so. Der macht trotzdem weiter. Und einige Zeit danach wird ihm dann auch die Wohnung gekündigt, weil er die Miete nicht gezahlt hat und er muss in eine kleinere Wohnung ziehen. Und diese Wohnung ist in der kleinen Stadt, in der Nell auch zur Schule geht. Also nicht weit von der Schule weg. Und Nell denkt sich schon, naja, mal sehen, was das jetzt wird und fragt den Vater dann beim Billard auch so, was, wie ist es in der neuen Wohnung? Der sagt so, ja, ist alles bestens, aber Nell glaubt ihm das überhaupt nicht. Zu dem Zeitpunkt ist Nell 15, ist in der 9. Klasse und hat so eine Pause, so eine Stunde Pause zwischen der sechsten und siebten Stunde und denkt sich so, ja, ich gehe jetzt mal rüber in diese Wohnung mit meinem Zweitschlüssel und guck mal, was da so ist, wie die aussieht und nimmt auch gleich den besten Freund mit als moralische Unterstützung, der wartet dann vor der Tür.
Ich öffne die Tür, ich war noch nie da, seit er umgezogen ist und es fängt an irgendwie links mit so einem wahrscheinlich Schlafzimmer, das einfach völlig zusteht mit Kisten und Kram. Ich weiß gar nicht, wie man da durchkommen soll. Und dann gehe ich geradeaus in diese Küche. Und diese ganze Küche ist voll mit benutzten Töpfen, halb verschimmelten Lebensmitteln. Im Backofen stehen irgendwelche benutzten Töpfe. Es ist irgendwie alles schmierig. Ich frage mich, wie schnell kann sowas passieren? Wie kurz kannst du da wohnen, bis es so aussieht? Benutzte Filter liegen einfach auf so einem Berg getürmt, bestimmt 20 Zentimeter hoch. Dann gucke ich in den Kühlschrank und der enthält genau eine halbe Leberwurst und eine Flasche Wodka. Und früher hat er nie Wodka getrunken, immer nur Bier. In dem Moment weiß ich, dass ich ihn da nicht rausholen kann. Ich kann es nicht retten, ich werde es nicht putzen, ich werde diese Wohnung niemals aufräumen und ich kann auch nichts dagegen tun, dass er es nicht tun wird. Und dann gehe ich ins Wohnzimmer. Da ist noch der Wellensittich. Ich nehme ein Stück Papier und schreibe drauf, dass ich nicht möchte, dass er sich bei mir meldet, lege den Schlüssel drauf und ziehe die Tür hinter mir zu. Und das war's. Und dann gehe ich in die siebte Schulstunde. Also, was soll man denn dann machen?
Was ist denn danach mit Nell passiert, nach diesem Kontaktabbruch via Zettelchen?
Ja, der Vater, der hat sich dann tatsächlich nicht mehr gemeldet. Und für Nell ist es auch der endgültige Cut. Also es gab ja schon mehrere Versuche, irgendwie dem Vater zu helfen, den Vater zu unterstützen. Und den Kontakt, also die Konfrontation gab es ja auch. Und trotz allem, also obwohl Nell überzeugt davon ist, dass das die richtige Entscheidung war, tut das natürlich total weh, den Kontakt zum Vater abzubrechen. Und Nell hat auch total Angst, dem irgendwie wieder zu begegnen. Wir sind ja in so einer kleinen Stadt und da läuft man sich dann vielleicht mal über den Weg. Und da kann ja auch ganz viel Trauer und Wut und Schmerz hochkommen, wenn man dann die Person wieder trifft. Da versucht Nell einfach immer, die Straßenseite zu wechseln oder wegzugucken und den Vater einfach zu ignorieren und möglichst gar nicht irgendwie da in Kontakt zu treten. Genau, und es gibt noch zwei letzte Male, an denen die sich treffen. Das eine Mal sehen sie sich zufällig in der Schlange in der Bank und da guckt der Vater Nell an und erkennt Nell gar nicht. Und das zweite Mal, das ist ein Telefonanruf, da hatte Nell gerade Geburtstag, 18. Geburtstag. Ja, das ist eine krasse Situation. Nell hat dann nämlich gerade erfahren, dass der beste Freund sich das Leben genommen hat, mit dem Nell beim Vater in der Wohnung war und ist im völligen Schockzustand in dem Moment.
Vater ruft an und sagt irgendwie alles Gute zum Geburtstag und wie es mir geht. Woraufhin ich antworte, mein bester Freund hat sich umgebracht. Woraufhin mein Vater sagt, upsi und sonst so. Ich weiß gar nicht, wie das Gespräch weiterging, weil ich weiß gar nicht, ob ich in der Nacht zuvor geschlafen habe. Das ist das Einzige, woran ich mich aus diesem Gespräch erinnere, upsi und sonst so.
Himmel, das ist ja furchtbar, oh Gott.
Ja, also das ist auch wirklich nochmal der Moment, wo Nell sagt, dieser Kontaktabbruch war richtig, ich kann diese Beziehung nicht führen mit diesem Menschen. Der ist gar nicht in der Lage, auf mich einzugehen, ja.
Das ist, die Leute sehen es ja nicht, ne? Aber ich habe hier wirklich körperliche Schmerzen auf meinem Stuhl gerade.
Ja.
Mir das anzuhören, das geht mir tatsächlich sehr nah. Das ist ja wirklich schrecklich.
Ja, das ist schrecklich. Und diese Trauer um den besten Freund, die ist in dem Moment auch viel stärker als diese Trauer um den Kontaktabbruch zum Vater. Also die überlagert alles. Ja, also das ist wirklich so wie der Maßstab für schlimm, der verändert sich total. Mhm. Über Jahre hinweg ist Nell davon immer noch so erschüttert. Und das heißt, der Kontaktabbruch tritt da irgendwie in den Hintergrund. Aber Nell wird damit immer wieder konfrontiert, ja. Also ich meine, Nell ist ja noch jung und man wird als junge Person auch immer mal wieder auf die Eltern angesprochen und dann versucht Nell das irgendwie zu vermeiden oder abzulenken oder sagt auch manchmal so, mein Vater ist ein britischer Soldat und ich weiß gar nicht, wo der ist und so.
In Situationen, wo ich das dann erzählt habe, also sowas gesagt habe wie, dass ich gerade nicht weiß, was er macht, weil wir keinen Kontakt haben, oder auch, dass ich den Kontakt abgebrochen habe. Das hat immer wieder dazu geführt, dass ich dann schon so Sachen gehört habe wie, das kannst du doch nicht machen, es ist doch dein Vater, du kannst doch nicht einfach zu deinem Vater den Kontakt abbrechen, das geht doch nicht. Oder Blut ist dicker als Wasser. Ich sollte plötzlich die Person sein, die sich falsch verhält, in einer Situation, wo ich als Kind unter meinem Vater und der Art und Weise, wie er gelebt hat und seine Erkrankung gelitten habe. Und davor darf ich mich in dem Moment eigentlich gar nicht schützen. Das ist das, was diese Haltung mir da drin ausdrückt.
Ja, also da habe ich mit Nell in unserem Gespräch total viel drüber geredet, wie stark solche Ideen von Familie und wie Familie sein soll und so in unserer Gesellschaft verankert sind. Und Nell hat gesagt, das merkt man vor allem dann, wenn man so über Ostern und Weihnachten oder so Feiertage redet und dann wird man gefragt, fährst du auch zu deinen Eltern? Und wenn Nell dann gesagt hat, so nee, ich fahre da nicht hin oder ich habe keinen Kontakt zu meinem Vater, dann war das irgendwie fast wie so ein Affront. Also die Leute haben
ja,
das so.
Ja, das ist tatsächlich sehr komisch. Also du darfst deine Eltern hassen, das darfst du auch jedem sagen, aber deine Eltern nicht sehen, das darfst du nicht.
Ja.
Also so ganz wegcanceln, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in Deutschland kommt das gar nicht gut, zu sagen, sehe ich nicht mehr. Aber du darfst laut sagen, dass man kein Gefühl zu den Leuten hat oder so. Das ist schon überhaupt, das finde ich tatsächlich auch komisch, dass es so ist.
Nell hat so eine Theorie, dass es vielleicht auch einfach ist, wenn man so das so laut ausspricht, ich habe keinen Kontakt zu meinen Eltern, dass man dann vielleicht auch so ein vermeintliches Familienidyll auch ein bisschen stört, dass man quasi die Leute...
Das der anderen.
Genau, dass die sich dann plötzlich damit auseinandersetzen müssen, dass vielleicht bei ihnen in der Familie auch nicht alles supi ist. Ja, Nell hat dann wirklich so eine Rolle, also wird dann auch immer trotziger bei solchen Gesprächen und hat dann auch richtig Lust, da so einfach diese Gegenrolle einzunehmen.
Ja,
genau, und eben nicht klein beizugeben dann. Ja, weil Nell weiß ganz genau, die Schuld, die mir hier eingeredet wird, die kommt von außen. Ja. Genau, und es gibt aber auch noch ganz konkrete Auswirkungen auf Nells Leben. Also dieser Kontaktabbruch, der hat Konsequenzen für Nell, denn Nell erhält zum Beispiel keinen Unterhalt und muss dann nach der Schule neben der unbezahlten Vollzeitausbildung auch noch jobben. Und als Nell dann ein Studium beginnt und im BAföG-Antragsbogen nur sieht, wie vielen Sachen man da über seine Eltern eintragen muss, da versucht Nell das gar nicht erst. Also schiebt es ganz weit von sich weg. Und das bedeutet, dass Nell da auch wieder jobben muss neben dem Studium. Das ist verbunden mit ganz viel Erschöpfung, depressiven Phasen. Und ja, Nell bricht diesen Master dann auch am Ende ab, weil das einfach nicht mehr erträglich ist.
Also ich habe einfach eine klare Vermeidungsstrategie gehabt und gleichzeitig aber immer das Gefühl gehabt, dass ich es nicht gerecht finde, dass ich immer wieder eigentlich den Preis für diese Beziehung zahlen muss. Also mit meiner Gesundheit, mit meiner Zeit, mit meiner Arbeitskraft, mit meiner psychischen Gesundheit sozusagen immer wieder dafür aufkommen muss, dass diese Beziehung so ist, wie sie ist. Und der Staat mich auch immer wieder da reinzwingt und mich damit auch nicht in Frieden lässt.
Ja, schon während der Ausbildung lernt Nell auf einer queeren Party Lea kennen und die beiden werden dann 2 Jahre später auch ein Paar und ziehen zusammen nach Berlin. Und als die beiden 26 Jahre alt sind, da machen sie es dann offiziell und gehen eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein. Also damals gab es noch nicht die Ehe für alle. Und ja, also Nell ist jetzt nicht eine Person, die an die Ehe glaubt, ne, als Institution oder so. Und natürlich lieben die beiden sich und wollen das Leben miteinander verbringen, aber diese Ehe oder diese Lebenspartnerschaft hat auch einen ganz konkreten Zweck, nämlich die Beziehung von Lea und Nell soll wichtiger werden als die Beziehung von Nell zu den Eltern oder zum Vater. Das heißt zum Beispiel, falls Nell was passiert, dass dann nicht erst die Eltern kontaktiert werden und damit eben der Vater, sondern dass Lea die Person ist, die als Erste Bescheid bekommt. Gleichzeitig ist da auch noch eine große Angst, dass überhaupt noch mal irgendwie unfreiwillig so Nachrichten von dem Vater reinkommen. Also Nell hat da immer noch keine Lust, das irgendwie einen Kontakt zu haben. Und tatsächlich ist es dann Anfang 2023, also vor einem guten Jahr soweit, also 15 Jahre nach diesem Kontaktabbruch, da sieht Nell zufällig, dass der Bruder von Nells Vater sich das Jobprofil von Nell im Internet angeschaut hat, so kommentarlos. Und eigentlich hat Nell zudem schon jahrelang keinen Kontakt mehr.
Ich denke die ganze Zeit, ich glaube, der ist gestorben. Es fühlte sich schon so an, als wüsste ich das in dem Moment. 2-3 Tage später ruft mich meine Mutter an und fragt mich, ob ich sitze. Und dann sage ich ja. Aber ich weiß eigentlich schon, was los ist. Also jede Person, die schon mal einen Todesfallanruf bekommen hat, weiß, wie die klingen. Und in dem Moment ist mir total klar, was meine Mutter sagen wird. Und ich bin eigentlich auch nicht überrascht. Also ich sitze irgendwie am Essen, ich verlasse nicht mal den Raum. Ich bin dann so, ja, ich sitze, aber sag, ich weiß es eigentlich.
Nels Mutter sagt eben, dass der Vater tot aufgefunden worden ist in seiner Wohnung vom Ordnungsamt in einer Stadt, die Nell gar nicht kennt. Eine Nachbarin hat das gemeldet und da hat er schon ein paar Tage in dieser Wohnung wahrscheinlich gelegen. Ja, ohne dass es halt jemand gemerkt hat. Hm. Aber das löst in Nell jetzt erstmal emotional gar nicht so viel aus, weil dieser Abschied ist ja schon total lange her. Also diese Trauer und also darauf hat sich Nell schon jahrelang vorbereitet.
Ich bin auch so fasziniert, dass dieser 15-jährige Mensch so genau wusste, was zu tun ist. Und ja, diese Entscheidung so sicher ist, dass Nell so sicher war, dass das das Richtige ist.
Ja,
mit
total.
Mit 15 Jahren.
Ja, ich bin auch, also und auch schon früher sich dann angefangen hat zu informieren darüber, was ist eigentlich Alkoholismus. Das ist sowieso so eine Strategie von Nell. Immer wenn Nell sich irgendwie unsicher fühlt, dann häuft Nell so ganz viel Wissen an und versucht sich richtig, richtig gut zu informieren und Bescheid zu wissen, wie man bestimmte Sachen einordnen muss und so. Mhm. Und genau, deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Nell in dem Moment jetzt gar nicht so getroffen, also ist ja natürlich schon getroffen, aber jetzt nicht so überrascht oder so davon. Ja. Genau, und es geht auch jetzt auch alles super schnell. Also jetzt, dann ruft eben doch der Onkel dann nochmal an, der sich da das Profil angeguckt hat. Da gibt dann Nell die Nummer vom Ordnungsamt und dann telefoniert Nell mit dem Ordnungsamt, dann ruft auch schon das Bestattungsunternehmen an und plötzlich muss Nell sich irgendwie so um ganz viele Sachen kümmern und da rauschen so 1000 Fragen durch Nells Kopf.
Muss ich in diese Wohnung? Muss ich irgendwelche Dinge aus dieser Wohnung holen? Wie komme ich überhaupt in die Wohnung? Ist die Wohnung versiegelt? Kann man diese Wohnung überhaupt noch betreten? Also kann ich die emotional betreten und wie sieht eine Wohnung aus, wenn jemand da länger drin lag? Wo ist die Wohnung überhaupt? Muss ich die Miete bezahlen? Muss ich die Beerdigung bezahlen? Muss ich zur Beerdigung gehen? Darf ich meinen Sonderurlaub nehmen, auch wenn ich nicht besonders traurig bin? Wieso muss ich binnen 6 Wochen das Erbe ausschlagen? Welche Urkunden brauche ich? Wo bekomme ich die? Reagieren Leute schon wieder komisch, wenn sie mir ihr Beileid bekunden und ich sage, ich hatte schon lange keinen Kontakt und die Antwort ist ja. Warum kann ich nicht einfach, wenn ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern habe, mich formal von ihnen trennen und muss das alles nicht machen?
Viele Fragen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, es waren 15 ungefähr.
Wahrscheinlich ja. Also und es waren noch viel, viel, viel mehr als das. Also du kannst dir vorstellen, was das für ein Berg an Unsicherheiten da jetzt plötzlich ist. Also ich meine, Nell hatte 15 Jahre keinen Kontakt und es ist einfach, wusste nicht mal, wo der Vater wohnt, ja. Und wer jetzt überhaupt, also für was zuständig ist, das erstmal alles zu entwirren, das ist total schwierig. Und Nell hat ja auch noch einen Job und muss noch, also hat noch so ein normales Leben nebenbei und dann auch so krasse Fristen irgendwie. Das ist super anstrengend in dem Moment. Und es gibt da halt auch keine Infos drüber, wenn du so einen Fall hast. Also es gibt so Checklisten im Internet, was müssen sie im Todesfall machen, aber das gibt es halt nicht, wenn man keinen Kontakt zu der Person hatte. Also es ist gar nicht vorgesehen.
Wenn ich das jetzt alles so höre, dann frage ich mich natürlich ein bisschen, wir hatten sie vorhin schon kurz erwähnt, was ist denn mit der Mutter von Nell? Welche Rolle spielt die in diesem Prozess oder was sind die in Kontakt?
Ja, total. Die haben auch ein super gutes Verhältnis und die Mutter stützt Nell auch total. Die hält sich allerdings aus dieser ganzen Sache jetzt hier mit diesem Todesfall raus, weil die einfach schon vor so langer Zeit diesem Menschen quasi Tschüss gesagt hat und damit eigentlich nichts mehr zu tun hat. Ja, trotzdem ist die Mutter natürlich für Nell da und unterstützt Nell. Und es ist aber wirklich so, dass Nell als Kind quasi da irgendwie ganz viele Verpflichtungen plötzlich hat, aber weiß nicht so ganz genau, für welche Sachen bin ich jetzt wirklich verantwortlich und was ist nur eine gesellschaftliche Verantwortung, die ich habe. Und da versucht Nell sich auch wieder zu informieren im Internet, aber es gibt einfach da keine Informationen für Leute, die diesen Fall haben mit dem Kontaktabbruch. Es gibt so Checklisten, aber auf keiner Checkliste ist dieser Fall von Nell beschrieben. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, diese Geschichte zu finden, weil Nell angefangen hat, selber auf Instagram dann ganz viele Tipps zu posten für alle, die in einem ähnlichen Fall sind.
Also das heißt, Nell stellt Fragen, aber Nell, es scheint Nells Art zu sein, liefert auch direkt die Antworten dazu.
Genau, und zwar wirklich detaillierteste Slides, auf denen dann wirklich so alles, was muss ich beachten, wie ist das und so super gut auch geordnet draufstehen. Und ich würde es jetzt mal für uns ganz kurz zusammenfassen. 2 Aspekte sind wichtig. Nell ist bestattungspflichtig als Kind und erbberechtigt. Das sind die beiden wichtigen Sachen. Bestattungspflichtig heißt, Nell muss die Bestattung organisieren und finanzieren, hat aber hier Glück, weil das die Geschwister übernehmen vom Vater, obwohl die das eigentlich so nicht gemusst hätten. Und das andere ist, dass Nell an erster Stelle der Erbfolge steht und da aber von ausgeht, dass der Vater extrem verschuldet ist und dieses Erbe auf gar keinen Fall antreten will. Und dafür braucht Nell 1000 Urkunden, irgendwelche Unterlagen und muss mit Ämtern und so weiter telefonieren und das auch noch in 6 Wochen schaffen alles. Und dann wird auch immer wieder so blöde Kommentare von den Leuten, mit denen Nell telefoniert, wegen dieses Kontaktabbruchs. Also ja, da ist richtig viel los. Und das macht Nell total wütend, dass der Staat so in Nells Leben intervenieren kann, dass alle anderen sich dann auch das Recht rausnehmen, das dann auch noch zu kommentieren, auf den Ämtern oder so. Genau, und deshalb fängt Nell dann auch an, so nächtelang zu recherchieren, Gerichtsurteile zu lesen. Das hat auch schon dann gar nichts mehr mit Nells Vater zu tun. Also Nell will wirklich einfach verstehen, wie tief darf der Staat eigentlich in meine Beziehungen eingreifen. Aber zur gleichen Zeit, da passiert noch was anderes. Denn in den alltäglichsten Momenten, da blitzen immer wieder so kurze Erinnerungen an den Vater auf.
Ich glaube, ich stand unter der Dusche und plötzlich habe ich an irgendwas gedacht. Ich weiß nicht, wie wir im Urlaub waren und der meine Luftmatratze kaputt gemacht hat beim zu wild auf den Wellen rumplanschen oder so. Ich habe dann angefangen, so ein paar Sachen aufzuschreiben und je mehr ich aufgeschrieben habe, desto mehr ist mir auch wieder eingefallen.
Ja, da würde mich jetzt natürlich interessieren, was macht Nell mit diesen Erinnerungen?
Ja, Nell hat ja so ein Dokument, in dem Nell alle Infos aus diesen Recherchen zu Rechtsfällen und irgendwelchen juristischen Vorgängen dokumentiert hat. Und in dieses Dokument schreibt Nell dann auch immer diese Erinnerungen auf. Also es ist ein ganz interessanter Mix aus so juristischer Sprache und diesen sehr persönlichen, privaten Erinnerungen, wie sie einen Computer zusammengebaut haben oder zusammen Schlittschuhfahren waren. Und während Nell schreibt, da verändert sich was.
Ich hatte das Gefühl, da war nochmal ein Zugang zu Sachen da, den ich vorher nicht mehr hatte oder den ich verloren hatte. Niemand sonst wird diese Geschichte erzählen. Ich bin die einzige Person, die diese Geschichte erzählen kann. Und ich bin auch die einzige Person, die die Geschichte erzählen kann, wie dieser Mensch als Vater war, als guter und schlechter Vater.
Ja, Nell sagt, das war vorher nie möglich, so eine gemeinsame Geschichte mit dem Vater zu entwickeln. Ne? Also andere Kinder, die intakte Beziehungen zu ihren Eltern haben, die haben ja immer so einen Abgleich. So, wie hast du dich damals gefühlt? Wie war das bei dir damals? Oder die Eltern erzählen auch was über das Kind. Du warst damals immer so und so. Und dann kann man das irgendwie abgleichen. Das hatte Nell nie. Und jetzt, wo der Vater tot ist, da kann sich Nell diesem Ganzen irgendwie annähern, dieser gemeinsamen Geschichte, die sie auch haben. Und empfindet auch zum ersten Mal seit Jahren ganz andere Gefühle für den Vater, nämlich Empathie. Und Mitgefühl auch für einen sehr kranken Menschen, der nicht genügend Unterstützung erhalten hat.
In dem Moment gab es für mich eine Freiheit, auch vor mir selbst, mir das wirklich anzueignen und zu sagen, jetzt ist es auch okay, dass ich mir das nehme und dass ich für mich kläre, was diese Beziehung für mich heißt und wie ich die erlebt habe und wie ich einzelne Momente da drin erlebt habe und wo ich auch freundlich auf diesen Mann gucken kann oder mit Mitleid auf diesen Mann gucken kann oder mit ganz, ganz vielen komplexen, vielschichtigen Gefühlen da drauf gucken kann.
Ja, das ist schon eine Geschichte, die ganz schön hart ist, finde ich, stellenweise. Ich finde das schön, dass es am Schluss die Möglichkeit gibt, sich auch nochmal an was Gutes zu erinnern. Und ich glaube, dass das auch für Nell wahrscheinlich wichtig ist.
Ja.
Weil dieser Mensch hat ja mehr als Alkoholismus in Nells Leben gebracht.
Ja, total. Ja.
Das Ganze ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Wie blickt Nell denn heute auf das zurück, was passiert ist?
Ja, also da ist immer noch diese Wut, ja, von der wir schon gesprochen haben.
Das ist jetzt eine Wut auf den Staat und in dem Fall keine Wut auf Nells Papa?
Ja, genau, das ist diese Wut, die Nell dazu gebracht hat, diese Gerichtsurteile zu recherchieren. Und das hat auch Nell total gut getan, das mal alles aufzuschreiben und auch die Gedanken zu ordnen und zu merken, das könnte doch auch irgendwie ganz anders gehen. Also warum können wir uns nicht als Gesellschaft auch mal überlegen, wie gehen wir mit solchen Fällen um, in denen Familienverhältnisse zerrüttet sind? Und das ist auch so ein Wunsch, den Nell ganz klar formuliert hat, als wir gesprochen haben. Also so, dass Nell sich einfach wünschen würde, dass es irgendwie, dass jeder seine Beziehung so leben kann, wie er oder sie möchte und dass wir uns da auch eine Mühe geben, dass es da auch vielleicht eine Anstrengung gibt, neue Regeln und Gesetze dafür zu finden. Wie kann man das regeln, dass es auch für alle angemessen ist. Und ja, andererseits, um irgendwie mit einem schönen Gefühl zu enden, ist da auch eine riesige Erleichterung einfach, dass das jetzt auch, also ich meine, es kann ja jetzt auch nichts Unerwartetes mehr passieren. Der Vater ist jetzt tot, das ist irgendwie abgeschlossen auf eine gewisse Weise und Nell hat inzwischen all diese Erinnerungen in ein neues Dokument gepackt und angefangen, die Geschichte zu schreiben von Nell und Nells Vater. Mhm. Und mit Fotos und mit Erinnerungen und recherchiert da auch viele Sachen jetzt gerade nach und ist da immer noch dabei, das zu schreiben und eben auch so einen emotionalen Abschluss zu finden für das, was da passiert ist, in dem auch alle Zwischentöne irgendwie ihren Platz haben können.
Nichts, was ich später aufräumen kann oder verstehen kann über meinen Vater, wird wieder gut machen, wie diese Beziehung war, oder wird irgendwas ungeschehen machen oder wird etwas daran ändern, dass ich glaube, dass es die richtige Entscheidung war. Das, was ich ändern kann, ist, dass ich empathischer darauf schauen kann. Ich glaube, ich kann mich mehr reinfühlen oder mehr Verständnis dafür aufbringen oder empathisch sein, auch Mitleid empfinden mit einem schwerkranken Mann. Dieses weder alles gut noch alles schlecht finden müssen. Auch wenn ich schöne Erinnerungen aufschreibe, nimmt das auch meiner Entscheidung nichts. Natürlich gab es auch gute Erinnerungen, natürlich gab es schöne Momente, aber das delegitimiert nicht auch meine Entscheidung, mich von diesem Mann zu trennen. Das ist alles gleichzeitig.
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei dir, dass du diese für mich und ich nehme an für eine Menge Menschen, andere Menschen auch, sehr emotionale und berührende Geschichte über eine Vater-Kind-Beziehung mit zu Plus Eins gebracht hast. Schön, dass du da warst, Judith. Und vielleicht kann man noch mal sagen, alle Plus Eins Geschichten finden Sie in der Deutschlandfunk Audiothek App. Abonnieren Sie vielleicht Plus Eins, wenn Ihnen das gefällt. Wir freuen uns natürlich auch, Zwinker, über eine Bewertung. Ich möchte Sie auch noch ermuntern, sich unsere andere Folge anzuhören, in der ich einen Gast hatte, Florian Hacke. Er erzählt uns unter anderem, wie schwer es für ihn als Familienvater war, die Fehlgeburten seiner Frau zu verkraften.
Und so nach 5, 6 Tagen, wo ich das wirklich von mir ferngehalten habe, weil ich einfach immer am Rotieren war, musste ich dann nach Osnabrück fahren. Und abends auftreten. Naja, siehst du mal. Und bin dann angekommen und habe gemerkt, sobald mir die Ablenkung fehlt, kriegt es mich komplett. Mhm. Und dann stand ich an irgendeiner riesigen Kreuzung in Osnabrück und hab ganz doll geweint und dachte, wenn mich jetzt einer sieht, der denkt, was ist denn mit dem so? Mhm. Und hab abends auf der Bühne dann die schlechteste Show meines Lebens gespielt. Es tut mir bis heute leid, Osnabrück. Ich mach das besser in Zukunft, weil ich einfach nicht wusste, ne, weil die Geschichten, die ich erzähle, immer ans Private gebunden sind, wie ich jetzt abends das hinkriege, authentisch Dinge zu erzählen, die mir wichtig sind. Mhm. Weil das Einzige, was mir wichtig war, war im Comedy-Kontext oder Kabarett-Kontext einfach nicht erzählbar.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autorin Judith Geffert. Redaktion Emily Ulbricht. Technik Lukas Wilke. Producerin Bettina Conradi. Moderiert habe ich, Caro Corneli.